Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Buch Josua. In diesem Quartal schauen wir uns das Buch Josua an, wo Israel eine zweite Chance bekommt, ins verheißene Land einzuziehen. Gemeinsam entdecken wir, wie Gottes Treue damals sichtbar wurde und was sie heute für uns bedeutet. Dabei lassen wir uns von Josuas Glauben ermutigen, Gottes Verheißungen auch in unserem Leben festzuhalten. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Lektionsgespräch, das wir heute miteinander haben wollen. Das Thema lautet: Gott kämpft für euch. Und meine Gesprächspartner sind Christian, Sarah und Hannes. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und dass wir ein spannendes und auch gar nicht so einfaches Thema heute miteinander betrachten dürfen. Bevor wir uns daran wagen, möchte ich ein Gebet sprechen und um Gottes Segen bitten. Unser lieber Vater, danke, dass es möglich ist, dass wir uns hier treffen und miteinander nachdenken über ganz interessante Passagen deines Wortes, über eine ganz besondere Zeit, in der du dein Volk, Herr, in das verheißene Land geführt hast. Wir bitten dich, dass dein Geist uns leiten möge bei den Texten, die wir miteinander besprechen, bei den Fragen, die wir miteinander behandeln wollen. Hilf uns, gute Ideen zu haben, deinen Text so zu verstehen, wie du es gemeint hast, und gute Antworten zu finden auf Fragen, die heute gerade von Religionskritikern, von solchen, die dir und dem Christentum feindlich gegenüberstehen, immer wieder gestellt werden. Danke, Herr, dass du uns helfen wirst. Amen.
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 Ich habe es im Gebet gerade schon anklingen lassen, die Landnahme Kanaans, die Vertreibung der Kanaaniter, oder manche sprechen von Ausrottung, manche gehen so weit sogar von einem Genozid zu sprechen, ist ein Thema, das bis in die heutige Zeit in unserer Gesellschaft immer mal wieder aufkommt, dass man davon spricht, dass Dinge, die vielleicht heute drüben in Palästina geschehen, eigentlich einem alttestamentlichen Vorbild folgen, dass die ja gar nicht anders können als das, was der Gott ihnen damals gesagt hat. Und dann kommt natürlich auch die Frage auf, wie stehen wir als Christen eigentlich dazu? Ich würde ganz grundsätzlich von euch gerne mal wissen, wenn ihr dieses Wort Landnahme hört oder womöglich sogar negativ, ja, Vertreibung der Kanaaniter, Genozid, wie geht's euch beim Gedanken an das, was hier im Buch Josua beschrieben wird, was dort geschehen ist?
Also ich lese lieber die positiven Ereignisse, also meinetwegen, wie faszinierend Gott gewirkt hat, als die Mauern Jerichos gefallen sind, als dass ich mir genau angucke, die Beschreibungen, die auch in einzelnen Kapiteln sind, dann wie ein Volk nach dem anderen ja ausgerottet oder vertrieben wurde. Das hat schon eine gewisse Beklemmung, wenn man das so liest, finde ich.
Mhm. Also ich habe da irgendwie so zwiegespaltene Gefühle. Wenn du da jetzt Josua und Jericho und die Einnahme Jerichos erwähnst, einerseits zeigt sich Gott und seine Stärke, das ist schön, das ist also eine positive Geschichte. Andererseits ist es beklemmend zu sehen, dass da viele Menschen auch das Leben verlieren, dass es recht brutal und grausam auch zugeht. Für unseren Geschmack Geschichten, mit denen wir uns ein bisschen schwer tun.
Habt ihr schon mal ein Gespräch gehabt mit jemandem, der nicht gläubig ist und der euch das vielleicht sogar vorgeworfen hat, wie man an einen Gott glauben kann, der so brutal, ja, manche nennen ihn rachsüchtig oder eifersüchtig, ja, ist? Wie seid ihr damit umgegangen?
Wie so oft ist dann so eine Aussage auch zusammenhanglos. Wenn man aber das Ganze im geschichtlichen Kontext betrachtet, im geschichtlichen Kontext der Kanaaniter selber oder auch des kosmischen Kampfes, dann muss man sagen, da gibt es ja doch einige Hintergründe, die man auch mit berücksichtigen muss. Es ist nicht nur der Kampf selbst und die Vertreibung, sondern es ist ja etwas mehr dahinter. Und ich denke, auf das kann man dann auch im Gespräch eingehen.
Also ich erinnere jetzt nicht an ein konkretes Gespräch oder so. Aber nach der Leitfrage ist das eins der auch anderen Hauptthemen, die immer wieder angeführt werden, auch gegen das Christentum, ja, oder gegen den Glauben oder gegen einen liebenden Gott oder so. Und ich finde, für jemand, also wenn wir darüber sprechen, wir teilen bestimmte Voraussetzungen auch im Hinblick auf Gott. Und am Ende so eines Austausches steht dann auch vielleicht eine Erklärung, die wir geben können. Aber wer diese Voraussetzungen nicht teilt, der liebende Gott, der richtende Gott, Gott macht keine Fehler und verschiedene Dinge, dann ist es schwer, darüber auch jemand das nahe zu bringen, glaube ich.
Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich da mit Nichtchristen schon darüber diskutiert hätte, aber mit Christen oder auch Adventisten. Es ist so die Vorstellung im Alten Testament, das ist ein strenger und manchmal gar nicht so liebevoller Gott, aber im Neuen Testament sehen wir dann den wahren lieben Gott und das Neue Testament ist also viel besser und wichtiger als das Alte Testament. Man versucht also hier auszublenden, was damals passiert ist und im Extremfall, so ich denke da an Marzion in der Kirchengeschichte im 2. Jahrhundert, er hat gesagt, das ist ein böser Gott, der Demiurg da im Alten Testament. Ja. Und im Neuen Testament, da sehen wir den wirklichen, liebevollen Gott. Wenn die Leute da so eher plump kommen, sage ich immer, ach, zum lieben Gott, da kenne ich auch eine gute Geschichte. Schlagen wir Apostelgeschichte 5 aus. Die Geschichte von Hananias und Sapphira. Um eben hier so ein bisschen eine Balance zu halten.
Ja, das ist interessant, dass du es gerade ansprichst. Man hat das tatsächlich eher unter Christen, so ist auch meine Erfahrung. Die mit dem Christentum gar nichts am Hut haben, vielleicht da gar nichts auch reingeboren wurden, nie die Kirche besucht haben, die wissen davon in der Regel gar nichts.
So ist es.
Da kannst du fragen, wofür steht denn eigentlich Ostern? Die wissen nur, dass ein Feiertag, haben keine Ahnung, was da eigentlich geschehen ist. Also da haben wir das Problem gar nicht so. Aber Christen, die vielleicht dem eigenen Glauben kritisch gegenüberstehen, die kommen dann gerne mit so etwas. Und da habe ich festgestellt, dass es sehr hilfreich ist, wenn man mit ihnen darüber redet, wie du gerade sagtest, Sarah, warum Gott das überhaupt macht. Der macht das nicht, weil es seinem Wesen entspricht, anderen weh zu tun, sondern weil es seinem Wesen entspricht, andere zu schützen. Und wenn wir uns ansehen, dass dort in der Bibel mehrere Hinweise sind, dass Gott hier schützend eingreifen muss, kann man das auf einmal mit dem liebevollen Gott, den wir nicht nur im Neuen Testament sehen, viel besser vereinbaren. Schlagen wir mal einen ersten Text dazu auf. 1. Mose Kapitel 15, Vers 16. Da sind wir noch lange in der Zeit vor Josua. Da geht es noch um den Bund mit Abraham. Es geht um das, was Gott später vorhaben würde. Und da sagt er in 1. Mose 15, Vers 16, ich lese gerade mal, in der 4. Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Da haben wir die Vorhersage auf die Landnahme Jahrhunderte bevor es geschieht und Gott spricht von einem Schuldmaß für in dem Fall die Amoriter, stellvertretend für all die anderen Völker, die dort auch ansässig gewesen sind. Was haltet ihr von diesem Maß? Wie versteht ihr das? Das würde mich interessieren und daran anschließend auch, ob Gott vielleicht heute noch so ein Maß für die Völker hat.
Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie dieses Maß ausschaut, aber der Text sagt doch vom Inhalt her, die Schuld ist noch nicht so groß, als dass ich als lieber Gott jetzt eingreifen müsste. Und das zeigt mir natürlich auch etwas über Gott und seine Gnade. Und wenn wir uns ehrlich sind, wir leben ja auch jetzt in der letzten Zeit und Gott schaut noch immer zu, trotz des Unrechts und der Unmoral und all dieser Dinge, Kriege, die da passieren. Und es scheint so, als ob Gott und seine Gnade fast schon überstrapaziert wären. Aber so ist Gott. Er schaut so lange zu, bis es absolut nicht mehr geht. Und das kann Jahrhunderte, das kann tausende Jahre dauern.
Mir kommt da auch der Text in den Sinn, dass Gott keine Freude hat am Tod des Gottlosen, sondern dass er sich wünscht, dass jeder zu ihm findet und jeder die Möglichkeiten, die er hat, Gott zu erkennen, auch nutzt. Und dass er da einfach noch wartet und wartet und wartet und wartet, bis wirklich der Punkt erreicht ist, wo eben etwas Schützenswertes, andere Völker oder wenn wir jetzt an die Kinderopfer denken, Kinder geschützt werden sollen, dass dieser Brauch nicht ewig fortdauert, bis eben, dass er so etwas Schützenswertes einfach dann schützt und dass er das abstellt, die Bosheit.
Da könnte man vielleicht sogar andersrum ihm schon fast einen Vorwurf machen dafür, dass er so lange, war. Wartet, du hast Kinderopfer angesprochen, irgendwas unfassbar schreckliche Angelegenheit bei den Religionen der Völker damals, dass die ältesten Söhne geopfert wurden, irgendeinem von den verschiedenen Göttern, die wir dort haben, zu ehren. Wenn wir uns sowas vorstellen, für uns ist schon komisch, wenn ein Tier geschlachtet wird, ja. Aber das eigene Kind. Also da kommt vielleicht sogar gerade, wenn man Vater, wenn man Mutter ist, eher die Frage auf, warum hat er so lange gewartet? Ja, aber irgendwie hat er offenbar einen Maßstab, an dem er sich orientiert.
Ja.
Ich würde noch den Begriff der Geduld Gottes hier ins Spiel bringen. Also Gott ist geduldig und er hat eine andere Geduld als wir Menschen vielleicht. In 2. Petrus 3 weist er auch darauf hin, dass Gott geduldig ist und will, dass sich jeder Mensch zur Buße kehre. Also Gott gibt Menschen auch noch eine Chance und noch eine Chance und noch eine Chance. Mhm. Und von daher ist das auch eben hier im Alten Testament schon die Geduld Gottes, die da greift.
Mhm. Schlagen wir doch gerade mal ein paar Kapitel weiter. Da sehen wir einen ganz konkreten Fall, wo es schon das erste Mal um Gericht geht. Was dann später im größeren Maßstab den Kanaanitern noch geschehen würde. In 1. Mose Kapitel 18. Wir greifen jetzt mal nur den Vers 25 raus und die anderen Verse bis 33, die denken wir uns. Die Geschichte ist ja gut bekannt. Sarah, würdest du lesen den Vers
Gerne.
25?
Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen. Dass der Gerechte sei gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir, der du aller Welt Richter bist. Du wirst so nicht richten.
Das ist schon eine starke Glaubensaussage hier von Abraham. Mhm. Ja, das klingt ein bisschen dreist, aber eigentlich ist nichts anderes als ein Glaubensbekenntnis. Mhm. Du wirst so nicht richten, denn du bist der Richter der ganzen Welt und du wirst immer gerecht richten. Mhm. Das ist eine sehr, sehr positive Überzeugung, mit der Abraham herangeht. Und mit dieser Überzeugung kommt es dann zu einer Art, man kann sagen, Verhandlung zwischen ihm und Gott in den nächsten Versen. Könnt ihr mir einer kurz zusammenfassen, was da passiert?
Ja, die Sünde Sodoms und Gomorras ist riesengroß. Und Abraham hofft, dass der liebe Gott sein Gericht doch noch zurückhält. Vielleicht sind es 50 oder 40. Und dann handelt der Abraham sehr kühn auf 10 Leute herunter. Was mich erstaunt, ist, dass ein Abraham in der damaligen Welt schon so ein Verständnis von Gott hatte, dass Gott ein absolut gerechter Richter ist, auch wenn er sich wünscht, dass die Städte gerettet werden, Lot und die Verwandtschaft sind dort, aber er trotzdem sagt, lieber Gott, du weißt es ja doch besser, als ich es weiß. Das ist Größe.
Und diese Verhandlung wird deutlich, Gott bringt nicht den Gerechten mit dem Ungerechten um, aber er verschont den Ungerechten zusammen mit dem Gerechten. So rum durchaus. Und du hast es gerade angesprochen, der Verhandlung wird deutlich, bei 10, da hören sie dann schließlich auf, ja, aber selbst wenn nur 10 Gerechte da wären, würde Gott verschonen.
Und trotzdem rettet Gott den Lot, möchte auch seine Frau und die Kinder und alle Verwandten dazu retten. Ja. Das gelingt nicht ganz. Aber Gott hat trotzdem einen Ausweg für den Lot. Und das ist schon erstaunlich. Auch wenn es jetzt nur einer, der wirklich gerecht ist, bei den anderen Familienmitgliedern sind wir da so ein bisschen im Zweifeln. Aber Gott findet einen Ausweg für diesen einen Gerechten oder für diese kleine Familie in diesem eigentlich schlimmen Umfeld.
Danke für den wichtigen Hinweis, denn in Kapitel 18 könnten wir, wenn die Geschichte zu Ende wäre, könnten wir sagen, da wurden jetzt Sodom und Gomorra und die anderen drei Städte umgebracht und ja, bis zu neun Gerechte waren vielleicht drin. Okay, da muss Gott einfach mit so einem gewissen Verlust auch rechnen. Und du machst jetzt gerade deutlich, Kapitel 19 zeigt uns, dass Gott über dieses Verhandlungsergebnis hinausgeht. Ja. Für ihn geht es nicht einmal, dass 9 Gerechte zufällig mit den Ungerechten umkommen. Für ihn geht es gar nicht, dass nur einer umkommt. Jetzt kommen wir mal zurück auf Kanaan und das, was dann später geschieht. Wenn wir das hier als ein Muster nehmen für Gottes Charakter und seine Art, wie er mit Ungerechtigkeit umgeht, was muss uns das sagen für die Landnahme Israels? Denn da kommt ja auch gerne das Argument, wie viele Unschuldige werden da gestorben sein.
Naja, der Gerechte wird immer verschont. Das ist nicht nur in dieser alttestamentlichen Geschichte aus dem 1. Mosebuch, sondern das zieht sich dann auch durch die anderen Mosebücher und Josua natürlich. Und denk mal an die Geschichte von Jericho. Da gibt's eine Frau zweifelhaften Rufes, die schützt die Kundschafter, rettet ihnen eigentlich das Leben. Und nicht nur sie, sondern auch die Familie, die bei ihr im Haus dann ist, wird gerettet. Also der liebe Gott differenziert sehr genau. Und das ist das, was ich sehr schätze an diesen Geschichten. Gott lässt sogar diese Prostituierte am Leben, obwohl die vom moralischen Standpunkt her ja gar nicht so rettenswert gewesen wäre. Aber ihr Glaube ist trotzdem vorbildhaft und das wird sogar im Neuen Testament noch erwähnt. Und Gott greift ein, alle Mauern stürzen ein, aber dort an dieser Stelle bleibt die Mauer bestehen und sie wird gerettet.
Und als wäre das nicht ohnehin schon sehr viel, kommt später sogar der Messias aus ihrer Linie.
Ja, genau. Das ist also die Krönung eigentlich der Geschichte.
Genau. Ja. Und es zeigt auch, dass Gott seine Prinzipien nicht ändert. Mhm. Er rettet diese Frau, aber die Frau Lots, die ja aus einer gläubigen Verwandtschaft stammt, hat das Heil auch nicht ergriffen.
Ja.
Und das heißt, er wendet seine Prinzipien nicht willkürlich an, da oder dort, sondern es sind Prinzipien. Und jeder, der möchte, kann zu Gott kommen.
Mhm. Genau, im Alten Testament wird meistens so sehr das Völkische betont. Ja. Das sind ganze Völker, die erlöst werden, ganze Völker, die gerettet werden. Aber an diesen einzelnen Stellen blitzt auch schon auf, wie Gott doch den Einzelnen auch sieht, was dann ja im Neuen Testament noch stärker zum Ausdruck kommt. Aber auch im Alten Testament finden wir das schon.
Ja. Und anderen.
Mhm. Ja. Ja. Das ist schon interessant. Da fällt mir ein Beispiel gerade ein. Da gibt es einen namenlosen Sohn von Jerobeam dem Ersten, der den Götzendienst eingeführt hat und das ganze Volk ins Unglück stürzte. Ja? Und von dem wird gesagt, an ihm wurde Gutes gefunden. Deshalb kommt er als Einziger in ein Grab, während ansonsten das gesamte Haus Jerobeams ausgerottet, umgebracht werden wird. Mhm. Da sieht man, dass Gott sogar hier in eine Familie der Gottlosigkeit hineinschaut und ein Kind ehrenvoll bestatten lässt, während der Rest der Familie durch einen Umsturz ausgerottet werden würde. Das sieht man dann schon, hier geht es wirklich um Einzelne, um Individuen. Wir haben das nicht ganz so detailliert berichtet im Buch Josua, wie jetzt vielleicht Einzelne sich auch zum Volk Israels bekehrten und sich angeschlossen haben. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass es solche Geschichten gab, vermutlich. Mhm. Kommen wir doch mal auf dieses Schuldmaß zu sprechen. Wir hören davon, wir hören, dass Gott auch schon genau terminiert, das muss noch so und so lange weitergehen, derzeit wird eine Menge Schreckliches geschehen sein. Wir haben eben schon, Sarah, von dir gehört, das Stichwort Kinderopfer. Schlagen wir mal gerade noch zwei Texte auf, die uns zeigen, welche Probleme es damals gab. Den einen Text, Christian, würdest du lesen, 3. Mose 18, Vers 24. Und Hannes, wenn du lesen würdest, 5. Mose 18, Verse 9 bis 14.
Ja, Christian. Ja, 3. Mose 18, Vers 24. Ihr sollt euch mit nichts dergleichen unrein machen. Denn mit alledem haben sich die Völker unrein gemacht, die ich vor euch her vertreiben will.
Und was wir vorher Länge mal Breite sehen im Kapitel, ist eine Sexualgesetzgebung. Es geht um vieles, was dort an sexueller Unreinheit geschehen ist. Ja, vor allem, wo Blutsbande nicht geachtet wurden, wo vieles geschieht, was wir heute auch noch, selbst in einer nicht göttlichen Gesellschaft, nicht christlichen Gesellschaft, als unmoralisch bewerten würden.
Und die Kinderopfer sind auch ausdrücklich erwähnt.
Richtig, die kommen auch noch vor. Genau.
Ja, danke. Das finde ich ja einen wirklich extremen Vertrauensbruch zwischen Eltern und Kinder, wo die Kinder so hilflos sind, die Eltern sie eigentlich schützen sollen und sie dann aufgrund dieses Brauches eigentlich ihr Kind diesem Götzenkult ausliefern und dem Kind das Leben genommen wird.
Ja.
Und das Kind kann sich dagegen überhaupt nicht wehren.
Und das bedeutet ja für die, die das auch vollziehen, etwas Schlimmeres kann man nicht tun, dass sie in ihrem Charakter unwahrscheinlich abwerten.
Ja.
Es ist ja auch heute noch so, ich habe mich ein bisschen befasst mit okkulten Richtungen und so, also nicht aus Interesse am Okkultismus, sondern einfach, um da besser zu verstehen, wie kann man Leuten da auch helfen, rauszukommen, damit umzugehen. Und da hat ein ehemaliger Satanist beschrieben, dass gerade Kinderopfer auch heute noch leider in solchen Zirkeln vorkommen, im Geheimen, weil es nichts Wirksameres gibt, um jeden Keim an Mitgefühl zu ersticken. Denn die Person, die dir am nächsten ist, ist dein Eigenfleisch und Blut, das voll auf deine Hilfe, auf deine Fürsorge angewiesen ist. Und wenn man dieses hilflose Kleine selbst tötet, bedeutet das in anderen Situationen, wo es um jemanden Fremden vielleicht geht, überhaupt kein Mitgefühl mehr. Den Gedanken fand ich interessant und unwahrscheinlich erschreckend. Wenn diese Völker so abgehärtet waren durch eine solche Praxis, dann wären die natürlich in ihrem gesamten Umgang auch miteinander äußerst brutal gewesen sein. Hannes, willst du den Text noch lesen in 5. Mose 18, Verse 9 bis 14?
Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nationen gleichzutun. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräueln willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber, so etwas hat der Herr, dein Gott, dir nicht gestattet.
Dankeschön. Also hier sehen wir wieder, wie eng dieser Glaube, dieser heidnische Kult, den sie dort praktizierten, verbunden ist mit abscheulichen Praktiken. Totenbeschwörung, das ist schon mal eine Sache, ja, aber dass man dann auch so weit geht, wir hören es hier, dass man Kinder durchs Feuer gehen lässt, eine andere. Und das zeigt uns, in welche Richtung diese Praktiken offenbar gingen. Blutvergießen, Gewalt, Brutalität.
Also in diesen Texten kommt immer auch das Stichwort Gräuel vor. Mhm. Gräuel, das ist die größte Abscheu, die Gott gegen solche Dinge haben kann. Schlimmer geht's sozusagen nicht mehr. Und hier finde ich, dieser Abschnitt ist durchaus spannend, weil er uns so eine Teilantwort auf die Frage gibt, warum Gott wollte, dass diese Völker ausgerottet werden. Das ist also theologisch durchaus schwergewichtig, was hier steht. Wegen dieser Gräuel werden diese Völker eben vertrieben oder ausgerottet.
Da wird deutlich, dass es nicht um Willkür geht und dass Gott auch nicht einfach willkürlich ein Volk bevorzugt und andere müssen weichen, sondern er hatte Gründe, mit den Kanaanitern in einer speziellen Weise umzugehen und sein Volk sollte zeigen, wie es besser gehen kann. Mhm. Jetzt ist es leider misslungen. Und es ist gut bekannt aus der biblischen Geschichte, dass auch das Volk Israel sich sehr bald diesen Praktiken angeschlossen hat. Eine Sache, die für mich bis heute nicht wirklich erklärbar ist, wie das passieren konnte. Ich stelle die Frage trotzdem mal so in den Raum. Vielleicht habt ihr da irgendwelche Gedanken, Ideen dazu. Wie kann es sein, dass Dinge, die wir heute noch mit Abscheu lesen, die bei uns auch ein Empfinden eines Gräuels, ja, auslösen, dass das Volk Gottes, das einen so viel schöneren Gott kennengelernt hat, sich darauf einlässt. Mhm. Könnt ihr euch das erklären?
Wir lesen im Alten Testament eben, dass doch nicht alle Götzen, Altäre und Kultstätten vernichtet worden sind und dass die teilweise noch präsent waren im Land. Und das war etwas Visuelles, etwas für die Augen. Das hat Einfluss. Der Sehsinn ist ja unser wichtigster Sinn und wird schnell verarbeitet, geht direkt ins Gehirn, was wir sehen. Und ich denke, dadurch, dass da noch einiges zu sehen war und das Volk diese Dinge nicht beseitigt hat, so wie Gott es geboten hat, war da immer irgendwie auch eine Versuchung da. Mhm. Und irgendwie ist es Satan auch gelungen, diesen Aberglauben zu stärken, dass so eine falsche Verknüpfung zwischen Ursache und Wirkung auch bei den Menschen dann präsent war, dass sie gedacht haben, ja, Kinderopfer und dann haben wir gute Ernten. Mhm. Diese Kausalität, die ja nicht richtig war, die nicht gestimmt hat, aber trotzdem in ihren Gedanken vorhanden war. Mhm. Und dass sie auch einfach Gottes Gebot, sich nicht mit diesen Völkern zu vermischen, missachtet haben. Mhm. Und so sind diese Praktiken irgendwie noch am Leben geblieben, haben sich dann wieder verstärkt. Mhm. Und haben dann auch diese schlimmen Folgen gehabt im Volk Israel.
Also attraktive Kultstätten und Kultgegenstände, die waren wohl irgendwie attraktiv, sonst hätte man sich davon nicht wieder verleiten lassen. Und dass da noch dieser gewisse Aberglaube, hast du es genannt, irgendwie erhalten blieb, vielleicht durch das Verheiraten, was leider auch aufgekommen ist mit Teilen von diesen Völkern, wodurch dieser Glaube, dass diese Götter vielleicht helfen könnten zu ernten und so immer noch da ist.
Ich glaube, vielleicht ist es auch so, der Mensch ist ungern Außenseiter. Mhm. Er macht ungern nur irgendwas alleine, sondern er orientiert sich auch an der Masse. Und wenn alle anderen etwas machen, dann tendiert man manchmal dazu zu sagen, so falsch kann das nicht sein. Oder weil alle das machen, muss ich das auch mitmachen. Man hat vielleicht auch den Mut nicht, dann sich dagegen zu stellen. Und das ist vielleicht auch ein Effekt, der in Israel damals aufgetreten ist, dass sie nicht den Mut hatten und einfach auch mit der Masse mitgehen wollten irgendwo. Mhm.
Die anderen haben einen König, wir brauchen auch einen König. Ne, man schaut, was machen die anderen und will nicht unangenehm auffallen und sich irgendwie dem angleichen. Und das spielt wahrscheinlich mit eine Rolle. Aber das, was die Sarah gesagt hat, ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Sie hätten alles ausrotten sollen an Kultstätten und an Götzendienst und an schrecklichen Praktiken. Aber es ist scheinbar nicht ganz umgesetzt worden. Offensichtlich, weil es bleibt, die Wurzeln bleiben.
Wir hören an anderen Stellen auch noch von Dingen, die neben vielleicht einer schönen gestalteten Götzen, künstlerisch, vielleicht tolle Farben verwendet, ja, eine schöne Plastik oder was auch noch attraktiv gewesen sein konnte. Wir hören beispielsweise dann auch später, als die Geschichte mit Biliam geschieht, dass es dort auch um Kultprostitution ging. Mhm. Ja, davon hören wir auch später bei den Königen leider noch, dass es Kultprostituierte, männliche wie weibliche, gegeben hat. Sex ist was Attraktives. Manche mögen sich davon angesprochen gefühlt haben. Sie sagt, wenn ich den Gott verehre, dann habe ich da gewisse sexuelle Erfahrungen, die vielleicht sonst so nicht möglich wären. Interessant fand ich auch, als ich vor 2 Jahren im Israel-Museum in Jerusalem gewesen bin. Man hat dort einen Altar gefunden von Arad, einem alten kananitischen Tempel in Arad und hat Spuren von Cannabis darauf gefunden. Mhm. In Palästina, ja, aus dieser Zeit. Also muss auch irgendwie, das so die Theorie, die sehr nahe liegt, muss auch irgendwie Drogen mitgegeben haben. Ja, das muss auch eine Rolle gespielt haben. Sicherlich auch attraktive Musik dabei. Also irgendwelche Arten von orgiastischen Festen mit Drogen und mit ausschweifender erotischer Aktivität. Das kann natürlich dann auch leichter dazu führen, dass man sich auf einen Kult einlässt, von dem man eigentlich wissen kann, wie abscheulich er ist.
Ja, das Nüchterne ist nicht immer so attraktiv, ne? Das Ekstatische ist es.
Dazu haben sie sich dann leider hinreißen lassen, ja.
Interessant ist das ja auch in der Offenbarung, wenn es dann um die neue Erde geht, da erwähnt Gott diese Dinge auch als Gräuel, die Zauberei und ich glaube die Knabenschänder und so weiter und auch die Gräulichen steht dort auch, die Gräuel tun. Und das zeigt mir auch wieder, er ist ein Gott mit Prinzipien. Es war damals, hat es ihm nicht gefallen und er wird es auch auf der neuen Erde nicht zulassen, dass so etwas stattfindet.
Und doch ist er sehr geduldig. Also wenn wir das Volk Israel anschauen, von der Landnahme bis zur Vertreibung ins Exil haben wir über 600 Jahre, die an Zeit vergeht. Es war jetzt nicht zu jeder Zeit gleichermaßen schwierig mit dem Götzendienst. Dabei war immer irgendwie da, von der Richterzeit bis dann zur Vertreibung unter Nebukadnezar. Also da war Gott auch sehr geduldig. Mit Kanaan, auch mit seinem Volk. Aber auch mit seinem Volk geht er ins Gericht. Mhm. Er ist fair, er ist gerecht. Das muss man feststellen. Jetzt kam in der Lektion von der vergangenen Woche auch der Gedanke auf und der Woche davor ja auch ein wenig. Ist es jetzt eigentlich eher Gott gewesen, der die Völker vertreiben wollte? Oder ist es Gott, der sie ausrotten wollte? Wie viel Gott selbst, wie viel sein Volk? Ich möchte mit euch gerne ein paar Texte dazu lesen und dann ein bisschen mehr noch auf diese Frage eingehen. Beginnen wir, Hannes, wenn du wieder lesen könntest, 2. Mose 23 und dort die Verse 28 bis 30. Und Sarah, wenn du lesen könntest, 5. Mose 12, die Verse 2 und 3.
Ich lese da jetzt 2. Mose 23 ab Vers 28. Auch werde ich Angst vor dir hersenden, damit sie die Heviter, Kanaaniter und Hethiter vor dir vertreiben. Nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, damit das Land nicht eine Öde wird und die wilden Tiere zu deinem Schaden überhand nehmen. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du so fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst.
Dankeschön.
Und ich lese 5. Mose Kapitel 12, Vers 2 und 3. Verstöret alle Orte, da die Heiden, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, es sei auf hohen Bergen, auf Hügeln oder unter grünen Bäumen. Und reißet um ihre Altäre und zerbrechet ihre Säulen und verbrennet mit Feuer ihre Haine und die Bilder ihrer Götter zerschlaget und vertilget ihren Namen aus demselben Ort.
Dankeschön. Wenn wir diese beiden Texte nebeneinander stellen, könnt ihr hier erkennen, was war Gottes Absicht? Was sollte sein Teil sein? Was der Teil seines Volkes?
Also offensichtlich ist Gott derjenige, der den Sieg schenkt. Letztes Mal haben wir auch von einem Text gelesen, schon im 2. Buch Mose, dass Gott eigentlich kämpfen hätte wollen. Mhm. Sie hätten gar nicht so direkt beteiligt sein müssen. Aber hier geht es darum, dass eben offensichtlich Gott den Sieg schenkt. Aber die Israeliten sind beteiligt und sollen eben den Götzendienst, die Kultstätten ausrotten. Also irgendwie, Gott ist eigentlich der Initiator des Krieges und der den Sieg sicherstellt, aber das Volk sollte irgendwo mitarbeiten. Mhm.
Es kommt ganz klar hervor, dass diese Kultstätten nicht bleiben sollen und dass sie da auch wirklich sie umreißen sollen, vernichten sollen, zerstören sollen. Und ich denke, wenn man da selber so Hand anlegt, das stärkt auch wirklich den Entschluss, dass man sowas nie selber tut, sollte. Zumindest sollte es diesen Entschluss auch stärken, weil so viel Unheil eben mit diesem Götzenkult dann auch verbunden war. Und Gott hat so deutlich gesagt, dass es ihm einfach ein Gräuel ist. Und öfter, jetzt nicht hier in diesen Stellen, aber bei anderen Stellen, so oft heißt es, dann sagt er noch dazu, denn ich bin der Herr, denn ich bin der Herr. Ihr sollt das nicht tun. Reißt es um, denn ich bin der Herr. Ja, und diese Götter sind keine Götter. Sie leben nicht, sie können nichts bewirken. glaubt nicht an sie, dient ihnen nicht. Die 10 Gebote waren ja auch schon gegeben, ja, und so weiter.
Also die Leute, die da wirklich dabei Hand angelegt haben, um so einen Götzen niederzureißen oder zu zerstören, die haben ja gesehen, der kann nichts, der kann sich nicht dagegen wehren. Ja? Das war also eine ganz praktische Unterweisung Gottes an sein Volk. Sie konnten selbst merken, der Götze, der kann nichts, der tut nichts, der hat also keine Chance, der Vernichtung zu entkommen.
Und es ist eben auch ein Gehorsamstest letztlich. Mhm. Also Gott sorgt dafür, dass die Menschen verschwinden, sag ich mal, dass man das Land gut einnehmen kann. Aber die Menschen sind weg, das Land ist noch da. Was macht man jetzt mit dem Land? Mhm. Und der Mensch tendiert wieder dazu, möglichst viel zu erhalten eigentlich und es weiter zu nutzen. Und da sagt Gott aber, also diese heiligen Stätten der Kölger, die müsst ihr wirklich ausrotten, damit ihr nicht davon beeinflusst werdet. Das war auch ein Gehorsamstest irgendwo. Machen sie es oder machen sie es nicht? Und leider wissen wir eben aus der israelitischen Geschichte, dass sie das nicht immer umgesetzt haben.
Mhm. Also aus dem Text, den ich da vorgelesen habe, habe ich den Eindruck, dass Gott eigentlich die Völker vertreiben wollte. Das Land wäre aber öde gewesen, ohne Bevölkerung, und dann wächst das Unkraut und die wilden Tiere kommen. Und Gott sagt, ich mache das so Schritt für Schritt, damit ihr dann, wenn ihr größer und stärker seid, das auch Schritt für Schritt einnehmen könnt. Also die Initiative, das maßgebliche Handeln wäre dann eigentlich bei Gott gelegen. Mhm. Und das wäre offensichtlich der Plan von Gott auch ursprünglich so gewesen.
Das ist interessant, auch diese stufenweise Eroberung. Mhm. Das bedeutet für Israel, von Gott war es nicht vorgesehen, einfach mit einem Schlag vielleicht alles auszurotten. Mhm. Ihr kriegt jetzt Tabula Rasa, fangt neu an, kein Einfluss von außen. Sondern es wäre immer noch ein Einfluss da gewesen. Wir dürfen auch nicht vergessen, selbst wenn sie ganz Kanaan jemals eingenommen hätten, was ja leider nie geschehen ist. Die Philister waren zumindest bis zuletzt hartnäckig noch vorhanden. Aber selbst wenn es gelungen wäre, hätten sie ja trotzdem rundherum noch Völker gehabt, die diese Götter angebetet hatten. Aber sie mussten darauf achten, dass innerhalb ihrer Gemeinschaft, innerhalb ihrer Grenzen zumindest, wirklich Ordnung ist. Und das wurde, wie jetzt schon gesagt wurde, mit allem Nachdruck hier auch gesagt, da darf nichts mehr übrig bleiben. Und doch sehen wir, dass von Anfang an leider so manche kleine Götzenfiguren vielleicht noch irgendwo aufbewahrt wurden und Stück für Stück dieser Glaube wieder zum Vorschein kam, dieser Aberglaube.
Also wenn da von Vertreiben die Rede ist, Gott vertreibt sie vor Israel, dann habe ich fast den Eindruck, dass Gott sie, diese fremden Völker, am Leben gelassen hätte. Sie wären vielleicht verdrängt worden in irgendwelche anderen Gebiete, aber sie hätten noch eine Chance gehabt zu überleben. Mhm. Und die geht dann verloren, wenn sie sagen, na, wir kämpfen hartnäckig dagegen und sie werden dann schlussendlich besiegt, so wie eben die Geschichte von Jericho zeigt.
Da würde mich interessieren, die Meinung von den anderen. Vertreibung oder Ausrottung? Was glaubt ihr, was eigentlich Gottes Absicht war?
Ja, wir haben schon eine Mehrfach von diesen, sag ich mal, früheren Texten, also in den ersten Büchern Mose, also zweites Buch Mose, wo noch viel mehr von Vertreibung die Rede ist. Und erst nachher im fünften Buch Mose und auch im Josua-Buch ist dann von Vernichtung die Rede. Also das deutet auch schon darauf hin, dass eben die Entwicklung der Völker auch negativ war, sodass dann eben die Vertreibung nicht mehr ausgereicht hat, sondern dass Gott dann gesagt hat, also es ist besser oder es ist so, dass da keine Gerechten mehr darunter sind, um das von vorher nochmal aufzugreifen, dass die dann auch vernichtet werden sollen.
Mhm. Interessant, was du ansprichst, dass es wohl in der früheren Zeit eigentlich die Absicht war, zu vertreiben. Jetzt aber offenbar es einfach klar wird, die entscheiden sich gegen die Vertreibung für die Vernichtung. Ich finde einen Text interessant, der in den nächsten Wochen auch nochmal in der Lektion vorkommen wird. Kleine Vorausschau. In Josua Kapitel 11, Vers 19. Es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israel friedlich ergab, außer den Hevitern, die in Gibeon wohnten. Alles andere nahmen sie im Kampf ein. Denn, jetzt Vers 20, denn vom Herrn kam es, dass sie ihr Herz verstockten, sodass es zum Krieg mit Israel kam, damit an ihnen der Bann vollstreckt wurde, ohne dass ihnen Gnade widerfuhr, sondern dass sie vernichtet wurden, wie der Herr dem Mose befohlen hatte. Hier wird also deutlich, ähnlich wie die Geschichte mit Pharao, ist ja nicht Gott, der aktiv hingeht und an unserem Willen irgendwie rummanipuliert, sondern diese Völker haben sich dagegen entschieden, sie haben Erkenntnis erhalten und haben sich leider falsch entschieden damit. Es wäre aber offenbar, das sind nämlich diesen Versen, durchaus möglich gewesen, dass Gott auch hätte Gnade walten lassen, wenn sie den Glauben angenommen hätten. Oder sie wären in ein anderes Land geflohen. Ja.
Die Gibeoniter da in diesem Text, da gibt es ja eine eigene Geschichte dazu. Die verstellen sich, arbeiten mit allen Tricks, nicht? Aber sie schaffen es zu überleben. Sie schaffen es, da zu einem Friedensvertrag unter Anführungszeichen zu kommen, auch wenn sie dann Knechte sein müssen, aber sie überleben. Also Gott hätte vielleicht auch diesen heidnischen Völkern trotz der schweren Sünden von früher die Chance gegeben, hier in untergeordneter Rolle, und denk mal dran, der Fremde, der in deinen Toren ist, der wird dann immer aufgewertet und hat dann schlussendlich die gleichen Rechte. Sie hätten sich da also das volle Bürgerrecht in Israel sichern können, wenn sie anders gehandelt und reagiert hätten auf diese Israeliten, die immer näher kommen, und man hat ja davon gesprochen und gehört, und sie hätten ja wissen müssen, dass die dauernd gewinnen und siegen.
Ja, ja.
Jericho ist das beste Beispiel, das hat sich sicher herumgesprochen. Und die Gibeoniter, die machen es, sage ich jetzt einmal, trotz des Tricks klug,
irgendwie richtig,
unterwerfen sich und bleiben am Leben.
Und nicht nur das, wo du es gerade ansprichst, finde es bemerkenswert, jedes Mal wieder, wenn ich es lese, später zur Zeit von Saul, Saul hat versucht, sie auszurotten, die Gibeoniter. Und dann kommt später zur Zeit von David eine Hungersnot über das Land und Gott wird befragt, woran es liegt. Das war wegen der Ausrottung durch Saul. Und die übrigen Gibeoniter fordern dann zur Wiedergutmachung 7 Männer aus dem Hause Sauls, die hingerichtet werden. Das geschieht und Gott erbarmt sich über das Land. Was mir zeigt, wie sehr Gott noch viele Generationen später sich zu den Gibeonitern stellt als Teil seines Volkes. Mhm. Das ist schon ganz bemerkenswert. Mhm. Deshalb, da müssen wir davon ausgehen, er ist ja nicht unfair und willkürlich, dass andere Völker hätten genauso Frieden schließen können, wenn sie den Glauben auch genauso angenommen hätten. Mhm. Bei den Gibeonitern hören wir interessanterweise nie, dass sie noch Götzendienst praktizieren würden.
Mhm. Zu deiner vorigen Frage noch. Also ab einem gewissen Punkt hat Gott die Vollstreckung des Urteils dann durchgeführt. Und da ist es dann nur mehr um Ausrottung und Vernichtung gegangen, nicht mehr um Vertreibung, aber erst ab einem gewissen Punkt. Mhm. Weil sonst sein Volk und seine wahren Grundsätze des Glaubens wären so gefährdet gewesen, dass sie nicht überlebt hätten, diese Grundsätze. Es wäre dann alles verdorben worden. Und ab einem gewissen Grad, ab einem gewissen Punkt war es von Gott dann auch so vorgesehen, die Vollstreckung des Urteils, dass sie ausgerottet werden. Mhm. Aber nicht von Anfang an.
Und jetzt wurden am Ende dann doch nicht alle ausgerottet. Was sind die Gründe dafür? Josu hat eine Menge vom Land erobert. Er hat den Stämmen auch einen Vorwurf gemacht, dass sie nicht mehr erobert haben. Aber wir hören auch an manchen Stellen, dass sie sich bemüht haben und sie schaffen es nicht ganz, die Kananiter zu vertreiben. Habt ihr da Erklärungen für, was da los ist?
Naja, wenn man an David denkt, nicht in dieser Königszeit erst wird Jerusalem erobert.
Richtig.
Das ist also schon erstaunlich, dass mittendrin in Palästina, im Mutterland Israels, wenn wir so wollen, aus heutiger Sicht die Feinde sind. Ja. Ja. Und hier Stellungen halten. Saul, die Geschichte ist ähnlich. Ja. Saul, David, das ist also eine Zeit, da sind wir schon ein paar hundert Jahre nach Josua. Also warum haben sie es nicht geschafft? Wenn ich mir das Richterbuch anschaue, habe ich, glaube ich, eine kleine Erklärung. Mhm. Sie fallen einfach von Gott ab. Sie leben nicht so, wie es Gott will. Sie machen absolut nicht das, was er vorhat. Und dann gelingt's nicht. Mhm. Und dann lässt Gott ihnen diese Feinde im Angesicht bestehen, damit sie durch diese Feinde vielleicht zum Nachdenken kommen, um auf den richtigen Weg zurückzukehren. Mhm.
Ja, das Richterbuch Richter 1 ist voll mit diesen Kommentaren, wo also wo jedem einzelnen Stamm praktisch vorgeworfen wird, welche Stämme sie nicht vertrieben haben. Und auch dann die eben mit dem Hintergrund, dass sie eben der Stimme Gottes letztlich nicht gehorcht haben, dass sie die mangelnde Konsequenz haben fehlen lassen, die Gott ihnen eigentlich aufgetragen hat.
Man kann dann vielleicht wirklich sagen, Gott lässt kein ungerechtes Volk über ein anderes siegen. Es muss gerechter sein. Das erinnert mich an die Geschichte von Jona, der nach Ninive geschickt wird. Ja, gewissermaßen zur Vorbereitung, Ninive bekehrt sich. Und so können die Assyrer später kommen und Israel erobern. Ich frage mich, oder ich bin ziemlich sicher, dass Gott das nicht zugelassen hätte, wenn dieses Volk nicht vorher bewiesen hätte, dass sie auf Gott hören wollen. Und so kommt es mir hier auch vor. Wie kann Gott es zulassen, dass ein ungerechtes Volk Israel ein nicht unbedingt ungerechteres Volk ausrottet? Ja, da scheint er doch immer wieder fair zu spielen, unabhängig davon, welches Volk genau er vor sich hat. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich möchte gerne noch ein bisschen auf ein praktisches Thema mit einer abschließenden Frage kommen. Wir haben jetzt viel geredet über das, was damals schiefgelaufen ist. Und wenn man das liest und noch die gesamte Königezeit hindurch, dann kann einem das schon wirklich sehr, sehr missmutige und vielleicht auch traurige Gefühle beschleichen, wie es sein kann, dass ein Volk Gottes über Jahrhunderte hinweg einfach seine Lektionen nicht lernt. Ich möchte gerne in unsere Zeit kommen. Es ist immer leicht, einen Finger auf andere zu zeigen, aber auch wir leben mitten unter Heiden. Wir leben in Gesellschaften heutzutage auch hier in Europa, die nicht mehr wirklich christlich sind. Vielleicht in der Kultur noch ein bisschen was verankert, aber viel ist nicht mehr da. Wo müssen wir denn genau besonders aufpassen, dass wir uns nicht korrumpieren lassen von heidnischen Einflüssen? Wo seht ihr da Situationen oder vielleicht auch Themen, wo wir als Gemeinde oder auch als Adventisten persönlich ganz besonders aufpassen müssen?
Ich glaube, es geht uns ähnlich wie den Leuten oder Israeliten damals vor 3000, 3500 Jahren, was auch immer. Wir passen uns an. Wir sind so wie die anderen. Wir kleiden uns so wie die Leute von heute in unserem Umfeld. Wir haben alle ein Handy, so wie die Leute. Wir verbringen Zeit mit dem Handy. Die Scheidungsrate innerhalb der Adventgemeinde ist fast so hoch wie außerhalb der Adventgemeinde oder der Christenheit. Wir sind zu sehr in der Welt und mit der Welt verbunden und unterscheiden uns nicht mehr von der Welt. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Wir gehen zwar zum Gottesdienst und sind gläubig und lesen die Bibel, hoffentlich, aber der große Unterschied ist auf so ein meistens eher privates, gläubiges Leben beschränkt.
Ja, ich denke, es geht uns in unseren Breiten eben auch sehr gut. Der Wohlstand tut auch das Seine und eine gewisse Verweichlichung, die bei uns auch Einzug gehalten hat. Und ich denke da speziell auch an Kinder und Jugendliche und an die Verantwortung auch von Eltern und Pädagogen. Man muss nicht alles haben. Und man muss nicht überall dabei sein. Und die Naturverbundenheit ist ja auch etwas, was immer mehr verloren geht. Und ich denke, es ist das Beste, auch mit den Kindern rauszugehen, in die Natur zu erforschen, Techniken für die Natur zu erlernen. Das hält uns immer irgendwie mehr auf dem Boden noch und lässt unsere Welt nicht so künstlich werden. Ja. Und die Medien haben ihren Einfluss. Und ich denke, es ist einfach große Wachsamkeit hier geboten in diesen Bereichen, die dann eben 1:1 Auswirkungen auch haben auf das geistliche Leben, auf das Familienleben, auf das Gemeindeleben. Und der liebe Gott möge uns einfach helfen, dass wir das klar sehen und dass wir uns einfach auch fernhalten und distanzieren von Dingen, die unseren Glauben und unsere Treue den Geboten gegenüber schmälern.
Ja. Ja, auch was ich vorhin schon sagte, auch mit dem Außenseiter sein, man passt sich eben auch gerne an. Und gerade so, wenn man Kinder erzieht und die Kinder sagen, ach, die anderen Kinder machen das alle, Papa, Mama, ich möchte auch oder dürfen wir nicht auch? Und dann kommt eine Ausnahme zur anderen oder so und irgendwie entwickelt sich das dann in keine gute Richtung. Also manchmal haben wir als Eltern vielleicht auch nicht den Mut, so konsequent zu sein oder unseren Kindern auch mal was zu verbieten. Wir möchten ihnen am liebsten immer alles erlauben eigentlich. Und aber es geht dann doch in die falsche Richtung. Von daher gehört es auch, gerade auch eine Menge Mut dazu, sein Glauben und die Überzeugungen, zu denen man vielleicht in der Theorie gekommen ist, die auch wirklich in der Praxis auszuleben.
Was jetzt eben auch entnehme, was ihr sagt, ist, wir müssen einfach wachsam sein. Die Zeiten verändern sich, die Herausforderungen werden andere. Ich muss an eine Aussage denken von Kurt Hasel, vielleicht kennt ihr ihn noch, der vor einigen Jahren verstorben ist. Er hat mal in einer Predigt, vielleicht war es auch ein persönliches Gespräch, weiß nicht mehr genau, hat er gesagt, das Problem früher, vor dem ich gewarnt habe, das war die Illustrierte. Und heute gibt es das Internet. Ja, davor hätte man früher nicht warnen müssen. Es war so viel einfacher, wollte er damit auch sagen. Da hat man gesagt, bestell dieses Heft ab, weil nur Klatsch und Tratsch drin ist und sich auf schlechte Gedanken bringt. Heute hast du ein Smartphone, da hast du das Internet, da hast du alles Mögliche griffbereit. Es ist ganz schwer zu sagen, ich nehme nur das, aber das andere lasse ich weg. Ja. Und so werden sich die Zeiten noch weiter ändern. Und wir müssen gerade in dieser Endzeit, in der wir leben, wachsam sein. Darauf achten für uns, auch für unsere Kinder, wie ihr angesprochen habt, dass wir sie bestmöglich beeinflussen. Auch darauf vorbereiten, dass wir leider aus dieser Welt jetzt noch nicht rausgehen können. Wir müssen lernen, gut zu wählen. Das kann uns leider keiner abnehmen. Möge Gott uns dabei helfen. Ich danke euch für die interessanten Beiträge. Zum Abschluss wollen wir gerne noch ein Gebet miteinander haben. Christian, würdest du sprechen?
Ja, gerne. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das uns immer wieder auch einen Spiegel vor Augen hält. Heute haben wir nochmal in das Buch Josef wieder neu reingeblickt und gesehen, welche Pläne du hattest und wie sie dann auch leicht verändert umgesetzt worden sind. Herr, wir sehen in unserer Zeit, dass wir auch mit Einflüssen zu kämpfen haben, die oft nicht gut sind. Mach uns sensibel dafür, was uns schadet und was uns nützt und was uns hilft, wo Gefahren sind, und hilf uns und unseren Familien, den Glauben an dich konsequent auszuleben. Danke, dass du uns dabei helfen möchtest, die Weisheit und die Kraft gibst. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!